Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zur politischen Literatur. Die Karwoche hat begonnen. Das wichtigste christliche Fest steht also bevor und wir stellen Ihnen ein Buch über die Rolle des Papstes zur Zeit des Nationalsozialismus und Faschismus vor. Die Vatikanakten zu Pius XII. Sind erst seit kurzem einsehbar. Der US-amerikanische Historiker David Kürzer hat sie ausgewertet. Sein Buch »Der Papst, der schwieg« wird gleich als erstes besprochen. Sie erfahren von der Soziologin Silke Ohlmeier, warum chronische Langeweile politisch ist, und von der Historikerin Mira Siegelberg, was es für Millionen Menschen auf der Welt mit sich bringt, staatenlos zu sein. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über den Zusammenhang von Demokratie und Klimaschutz sowie eines über die Geschichte unserer Zivilisation. Pius XII. War Papst von März 1939 bis zu seinem Tod 1958. Sein Pontifikat traf also in die Zeit des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs. Welche Rolle Pius in diesen heiklen Fragen gespielt hat, darüber wird bis heute kontrovers diskutiert. Kritiker betrachten den Papst als Parteigänger Hitlers und Mussolinis, der nicht gegen die Ermordung der europäischen Juden protestierte. Verteidiger des Vatikans sehen in Pius XII. Einen standhaften Gegner des Nationalsozialismus und Faschismus. Um dies zu beurteilen, fehlten bislang wichtige Grundlagen. Die Originalquellen aus den Archiven des Vatikans waren jahrzehntelang verschlossen. Erst seit 3 Jahren kann man sie einsehen. Der US-amerikanische Historiker David Kürzer war einer der ersten, der die Unterlagen auswertete. Sein vielbeachtetes Buch ist nun auf Deutsch erschienen. Der Papst, der schwieg, heißt es, und Otto Langels stellt es vor.
Nach dem Tod Pius XII. Im Jahr 1958 wurden die Vatikanischen Archive mit allen Dokumenten für die Zeit des Zweiten Weltkriegs versiegelt. Erst nach mehr als 6 Jahrzehnten veranlasste sein jetziger Nachfolger, Papst Franziskus, die Archive für die Amtszeit von Pius XII. Forschern zugänglich zu machen. Der Historiker David Kürzer.
In der Vergangenheit wurde großer Druck auf den Vatikan ausgeübt, seine Archive zu öffnen, sodass Papst Franziskus schließlich 2019 ankündigte, die betreffenden Akten im darauffolgenden Jahr bereitzustellen. Dies geschah dann im März 2020.
Der amerikanische Historiker David Kürzer von der Brown University in Providence ist ein exzellenter Kenner des Vatikans. Für sein Buch über Pius XI. Erhielt er den renommierten Pulitzerpreis. Kürzer hütet sich in seinem anschaulich geschriebenen, überzeugend argumentierenden neuen Buch vor vorschnellen Schlüssen. Der Autor legt eine faktenreiche Darstellung über die Rolle des Papstes im Zweiten Weltkrieg vor. Differenzierter als der leicht zugespitzte Titel.
Von Anbeginn seiner Amtszeit war Pius XII. Überzeugt, es sei am besten, sich vorsichtig zu bewegen. Er wollte die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit der faschistischen Regierung Italiens beibehalten und eine Übereinkunft mit dem NS-Regime erreichen. Vor allem wollte er die Kirche schützen und damit ihre gottgegebene Mission zur Rettung der Seelen.
David Kürzer spricht es nicht so deutlich aus. Aber musste der Papst nicht einen Pakt mit dem Teufel in Gestalt Hitlers oder Mussolinis eingehen, um die Katholiken in deren Herrschaftsbereich so weit wie möglich zu schützen? Hier schließt die Frage an, welchen Preis Pius XII. Dafür zu zahlen bereit war. Zumal, als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs das NS-Regime von Sieg zu Sieg eilte und der Papst fürchtete, die Achsenmächte Deutschland und Italien könnten den Krieg gewinnen.
Er misstraute Hitler, er war nicht Hitlers Papst. Mit Mussolini wollte er es sich aber nicht verscherzen, weil er glaubte, dieser hätte großen Einfluss auf Hitler. Pius war besorgt, dass das Naziregime alle Christen und die Kirche verfolgen könnte.
Mit der Öffnung der Vatikanischen Archive sind keine sensationellen Funde ans Tageslicht gekommen. Die Dokumente aus der Feder oder dem Umfeld des Papstes untermauern die bisherigen Ansichten, wonach Pius XII. Den Ausgleich mit den europäischen Diktaturen suchte, um den Einfluss der Kirche zu bewahren.
Misst man Pius XII. Allein an seinem Einsatz für den Schutz der institutionellen Interessen der römisch-katholischen Kirche zu Kriegszeiten, so lässt sich sein Pontifikat mit einiger Berechtigung als Erfolg verbuchen. Nimmt man den Papst jedoch als moralische Führungsinstanz in den Blick, so hat Pius XII. Versagt. Für Hitler hatte er gewiss nichts übrig, ließ sich aber von ihm und auch von Mussolini einschüchtern.
David Kürzer führt eine Reihe von politischen Ereignissen an, bei denen Pius XII. Eine klare Stellungnahme vermied. Zur deutschen Invasion Polens im September 1939 kam kein kritisches Wort aus dem Vatikan. Auch nicht, als rund die Hälfte aller polnischen Priester in KZs verschwand. Als Hitler das Elsa-Attentat im Münchner Bürgerbräukeller unverletzt überlebt hatte, schickte Pius dem deutschen Diktator seine Glückwünsche. Nie verurteilte der Papst die antijüdischen Gesetze des italienischen Faschismus. Als aber gegen Ende des Krieges Berichte über Prostitution zwischen italienischen Frauen und amerikanischen Besatzungssoldaten aufkamen, beschwerte sich der Vatikan beim Sondergesandten des US-Präsidenten.
Der Papst beklagte sich über den Niedergang der guten Sitten, den die alliierte Besatzung Roms zur Folge gehabt habe. Ich habe durchaus nicht die Absicht, Rom zur Lasterhöhle für alliierte Offiziere werden zu lassen, erklärte der Papst. So etwas habe ich im Faschismus nicht erlaubt, ich habe es unter den Deutschen nicht erlaubt und ich werde es auch den Alliierten nicht erlauben.
Ein gleichermaßen energisches Auftreten ließ der Papst vermissen, als die Deportation der Juden Roms bevorstand. Nach der gewaltsamen Machtübernahme durch deutsche Truppen im Herbst 1943 führte die SS eine Razzia in der italienischen Hauptstadt durch, ergriff rund 1260 Juden und verschleppte sie in ein ehemaliges Militärkolleg, unmittelbar vor den Mauern des Vatikans.
Was wir den jetzt zugänglichen Dokumenten entnehmen können, der Vatikan ließ nichts unversucht, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich unter den Gefangenen etliche Juden befanden, die getauft waren. Diese seien nach kirchlicher Auffassung als Katholiken anzusehen und sollten daher nicht wie alle anderen nach Auschwitz deportiert werden.
250 getaufte Juden kamen tatsächlich frei. Über 1000 Juden wurden nach Auschwitz deportiert, nur 16 kehrten nach dem Krieg zurück. Viele Juden, die der SS entkamen, suchten und fanden Zuflucht in Konventen und Klöstern, wie David Kürzer betont. Doch andere hatten weniger Glück. Man werde sie nur aufnehmen, wenn sie sich taufen ließen, sagte man ihnen, oder man wies sie einfach ab. Gegen Ende des Krieges, mit dem Vorrücken der Roten Armee, sah Pius XII. Eine kommunistische Gefahr für Europa heraufziehen.
Der Papst fürchtete im Fall einer Niederlage des Dritten Reichs nicht nur eine Besatzung durch die Rote Armee, sondern auch eine Ausbreitung der kommunistischen Ideologie unter den Arbeiterklassen in Europa.
Ein Jahr nach Kriegsende, am 2. Juni 1946, dem Namenstag des Papstes, äußerte sich Pius XII. Öffentlich zum Nationalsozialismus.
Mit keinem Wort erwähnte Pius XII. Die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis. Wenn es in jenen Konzentrationslagern, von denen er sprach, neben tapferen Priestern und katholischen Laien auch Juden gegeben hatte, so erfuhr man es aus seiner Rede jedenfalls nicht.
Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ging die Vatikanstadt nahezu unversehrt hervor. Und auch die katholische Kirche als Institution blieb unangetastet. Moralisch aber hatte der Vatikan versagt, so das Fazit David Kürzers in einer vorzüglichen, mit Gewinn zu lesenden Darstellung.
Das Resümee von Otto Langels über David I. Kürzer, der Papst, der schwieg. Die geheime Geschichte von Pius XII., Mussolini und Hitler. Aus dem Englischen übersetzt von Tobias Gabel und Martin Richter. Verlegt bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft Theiss. Umfang 704 Seiten, Preis 39 €. Eine Staatsangehörigkeit zu haben, das erscheint auf den ersten Blick banal. Zumal wir uns ja gerne als Europäer, wenn nicht als Weltbürger, verstehen möchten. Wenn Mensch jedoch staatenlos ist, ist das Leben sehr kompliziert. Kein Pass, keine Rechte, kein Schutz. Weltweit gibt es mindestens 4 Millionen Staatenlose. Geschätzt könnten es bis zu 15 Millionen sein. Die Betroffenen sind oft unsichtbar. Sie versuchen nicht aufzufallen, weil sie keine Papiere haben. Die in Cambridge lehrende Historikerin Mira Siegelberg hat über das Phänomen geschrieben, in all seinen Facetten. Denn für manche, wenige, hat es Vorteile, keine Staatsangehörigkeit zu haben. Ihr Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen, Staatenlosigkeit, eine moderne Geschichte. Matthias Bertsch hat es für Andruck gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Ich konnte nirgends hin, nirgends. Und schließlich, wen interessierte es schon? Was mit einem unwichtigen, staatenlosen Sprachlehrer passierte, interessierte kein Schwein. Keine Regierung würde sich schützend vor ihn stellen, kein Konsul sich für ihn verwenden, kein Parlament Anteil an seinem Schicksal nehmen. Offiziell existierte er nicht. Er war eine Abstraktion, ein Geist. Im Grunde konnte er sich nur das Leben nehmen.
Mira Siegelberg zitiert aus dem 1938 erschienenen Nachruf auf einen Spion. Der Thriller von Eric Ambler zeigt, dass Staatenlosigkeit auch in Romanen der Zeit ein Thema war. Die Betroffenen wandten sich manchmal direkt an den Völkerbund, so wie Oskar Brandstätter, der darum bat, ihm doch Papiere auszustellen. Als er auf seinen Brief keine Antwort erhielt, schrieb er 1935 ein zweites Mal.
Diesmal spricht aus seinem Brief Furcht und tiefe Hoffnungslosigkeit, was die zunehmende Verzweiflung der Menschen ohne Pass offenbart. Brandstätter erklärte, ihm stehe die Ausweisung aus Österreich unmittelbar bevor. Für einen Staatenlosen gebe es keinen anderen Ausweg als den Suizid.
Staatenlos zu sein bedeutete Schutz und rechtlos zu sein. Die Erfahrung Hannah Arendts, die 1933 vor den Nazis aus Deutschland floh, und sich intensiv mit der Situation von Flüchtlingen und Staatenlosen auseinandergesetzt hat, spielt eine wichtige Rolle im Buch.
Erst wenn Menschen einen Platz in der Welt hatten, ein Recht, zu einer organisierten Gemeinschaft zu gehören, ließen sich Menschenrechte garantieren.
Doch Siegelbergs aufwendig recherchiertes Werk bietet weit mehr als diese Einsicht. Es ist eine faszinierende Reise in und durch die Geschichte, vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute, wobei die beiden Weltkriege und ihre Folgen in Europa den größten Raum einnehmen. Dabei geht es immer um die Frage, wie von politischer und juristischer Seite über Staatenlosigkeit geschrieben, gesprochen und geurteilt wurde. Dass diese auch von Vorteil sein kann, macht die Historikerin an Max Stöck deutlich. Der preußische Unternehmer hatte lange in London gelebt und dadurch seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit verloren, ohne Brite zu werden. 1921 klagte er dagegen, dass er während des Krieges als Deutscher interniert und sein Vermögen beschlagnahmt worden sei. Er gewann den Prozess und erhielt sein Geld zurück als Staatenloser.
Geschäftsleuten wie Stöck gelang es in der Regel, über all diesen bürokratischen Formalitäten zu stehen. Ihr Leben zeigte beispielhaft, wie der Kapitalismus die Verbindung von Weltbürgertum und Kommerz förderte. Aus Sicht des Unternehmers, der Chancen und Profit suchte, behinderten Grenzen und Nationalität die Möglichkeiten, weltweit neue Beziehungen zu knüpfen und Handel zu treiben.
Die Vorbehalte gegen den Staat kamen aber nicht nur von liberalen Unternehmern. Auch linke Intellektuelle sahen in ihm ein Relikt, das es zu überwinden galt.
Im Kontext des internationalistischen Idealismus nach dem Ersten Weltkrieg stand jede staatenlose Person auch für die Möglichkeit eines postnationalen Kosmopolitismus. Ähnlich wie das Proletariat im Marxismus repräsentierten Staatenlose einen dritten Stand, auf dem Zukunftshoffnungen ruhen konnten. Auf einer Tagung von Staatenlosen und Organisationen, die sich für sie einsetzten, erklärte der Pazifist Romain Rolland in Genf, Staatenlosigkeit sei eine ehrenvolle Bezeichnung für Europa und Weltbürgerschaft.
Für viele Angehörige von Minderheiten war Staatenlosigkeit dagegen schlicht eine Katastrophe. Sie sahen sich nach dem Untergang des multiethnischen Osmanischen und Habsburger Reichs mit Nationalstaaten konfrontiert, in denen kein Platz für sie war. Der neu gegründete Völkerbund befand sich von Anfang an in einem Dilemma.
Er bemühte sich, die harten Folgen der Volkssouveränität zu minimieren, während er zugleich die Gründung neuer Staaten erleichterte, die mit der Macht ausgestattet waren, ein neues Staatsvolk zu schaffen und Menschen auszuschließen.
Siegelberg beschreibt die Debatten über Staatenlose in ihrer ganzen Vielfalt und Ambivalenz. Hatten sie eigene, quasi natürliche Rechte oder doch nur positive über einen Staat, der sie zu seinen Bürgern machte? Die Historikerin macht klar, dass die Frage nach den Staatenlosen immer auch eine nach der Stabilität der politischen Ordnung war. Während westliche Völkerrechtler in staatlichen Strukturen dachten, waren es für Mahatma Gandhi Dorfgemeinschaften, die das Zusammenleben der Menschen bestimmen sollten. Doch solch antikoloniale Sichtweisen spielen im Buch nur eine marginale Rolle. Im Zentrum der Debatte von Völkerbund und später Vereinten Nationen stand der souveräne Nationalstaat und seine Macht.
Das Spannungsverhältnis zwischen dem Wert starker Staaten mit größeren Möglichkeiten, das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, und den drängenden Bedürfnissen derjenigen, die keinen Anspruch auf den mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Schutz erheben konnten, sollte die Debatte über die Bedeutung der Staatenlosigkeit immer stärker prägen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist inzwischen nicht kleiner geworden. Während die einen weder Geld noch Pass haben, scheffeln andere beides.
Wie die Journalistin Atossa Abrahamian ausführlich darlegte, ist die Welt für die Wohlhabenden mittlerweile postnational und weitgehend käuflich. Konsumentinnen und Konsumenten können Pässe sammeln und die Staatsangehörigkeit in Ländern beanspruchen, die ihren Reichtum steuerfrei beherbergen.
Den reichen Mehrstaatlern aber werden die gegenüberstehen, die gar keinen Ort auf der Welt mehr haben. Der Klimawandel wird zu einem grundlegenden Umdenken führen müssen, deutet Siegelberg im Vorwort ihres hochspannenden Buches an. Denn wenn Länder im Meer versinken, stellt das auch die territoriale Grundlage der Souveränität in Frage, auf der das Völkerrecht und die internationale politische Ordnung basieren.
Matthias Bertsch besprach Mira L. Siegelberg, Staatenlosigkeit, eine moderne Geschichte. Bei der Hamburger Edition erschienen, übersetzt von Ulrike Bischoff, 400 Seiten, 40 Euro. Langeweile, ein individuelles Gefühl, ein Zustand, der nach Veränderung verlangt oder auch nach Aushalten. Wenn man zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt so lange ausharren muss, bis die Wartenummer aufgerufen wird. Oder wenn man der Konferenz nicht folgen kann oder mag und sich einfach nur wünscht, weiterarbeiten zu dürfen. Diese situative Langeweile gehört zum Leben. Was ist aber mit chronischer Langeweile, wenn man im Job unterfordert ist? Oder in der Schule überfordert und deshalb in Langeweile verfällt. Dies sind für die Soziologin Silke Ohlmeier Fälle, in denen Langeweile politisch wird. Sie forscht zum Thema und hat nun ein Buch vorgelegt. Langeweile ist politisch, heißt es. Und ich konnte vor der Sendung mit ihr über ihre Thesen sprechen. Frau Ohlmeier, Sie räumen gleich zu Beginn Ihres Buches mit einem Missverständnis auf. Langeweile, so hört man ja oft, das wünsche man sich in unserem stressigen Alltag, gemeint ist damit aber wohl eher Muße oder Entspannung. Denn Langeweile, so schreiben Sie, das ist keine entspannte Form des Nichtstuns, das sei purer Stress und somit eben auch kein triviales Gefühl. Können Sie da mal kurz aufräumen mit den Begrifflichkeiten?
Ja, total gerne. Also ich finde es immer ganz wichtig, am Anfang nochmal klar zu machen, worüber wir überhaupt reden, wenn wir über die Langeweile reden. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, auf die Langeweile zu blicken. Ich arbeite da mit der Definition vom Langeweile-Forscher John Eastwood. Und der definiert Langeweile als das unangenehme Gefühl, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Und was ich an der Definition so gut finde, ist, dass sie erstmal auskommt ohne eine bestimmte Tätigkeit, also sie setzt nicht Langeweile zum Beispiel einfach mit Nichtstun gleich, weil dabei kann man sich langweilen, muss man aber nicht. Und genau, es wird halt auch einfach klar, dass Langeweile per Definition schon ein unangenehmes Gefühl ist. Wenn wir genüsslich auf der Couch sitzen und nichts tun und das gerade mögen, dann ist das eher Entspannung, was eben per Definition ein angenehmes Gefühl ist. Mhm. Und die Muße, die Sie gerade angesprochen haben, das wäre dann per Definition selbstbestimmte Zeit. Und das ist gar nicht an ein bestimmtes Gefühl gekoppelt. Das kann natürlich auch mal langweilig sein, ist es aber im besten Fall nicht.
Langeweile, schreiben Sie, kann ein Antrieb sein, kann aber auch destruktiv wirken. Und hier räumen Sie damit einem weiteren Vorurteil auf, dass nämlich Langeweile kreativ mache. Wahrscheinlich auch eine etwas schiefe begriffliche Lage. Sehr passend fand ich da Ihren Vergleich mit Rückenschmerz. Der kann zu Sport animieren oder eben auch nicht. Langeweile als Positivdeutung, Sie nennen das auch Langeweile-Superpower. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach?
Also diese Erzählung, dass Langeweile kreativ macht, hat schon einen gewissen wahren Kern. Also Sie hatten da schon angedeutet, dass Langeweile einfach erstmal einen Impuls gibt zur Veränderung. Es ist ein Antrieb, es ist unangenehm, man will da raus so schnell wie möglich. Und das kann schon dazu führen, dass Menschen dann kreativ tätig werden. Das kann aber auch dazu führen, dass Menschen einfach den Fernseher anschalten oder was anderes machen. Das hat viel damit zu tun, in welchem Kontext wir uns befinden, wie frei wir uns da überhaupt entfalten können. Also Schule ist, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, wo die seltensten kreativen Tätigkeiten dann rauskommen, wenn man sich langweilt. Und es hat aber auch was mit der Person zu tun. Betätige ich mich generell kreativ, dann kann ich diesen Impuls auch so nutzen. Tue ich das nicht, dann schalte ich vielleicht doch eben eher den Fernseher an. Und abgesehen jetzt von diesem Fünkchen Wahrheit oder dieser möglichen Deutung, die da drin steckt, habe ich oft den Eindruck, dass es Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft sehr schwer fällt, die unangenehmen Seiten des Lebens einfach als solche stehen zu lassen und sie nicht zu verwerten oder positiv zu nutzen. Also alles bis hin zu unseren Gefühlen unterliegt da einer Art Verwertungslogik und kann oder soll zur Selbstoptimierung genutzt werden. Na, und so auch die Langeweile. Und das ist zu einem bestimmten Maß, ist es auch gut, sich die Chance in der Krise anzugucken. Aber dann gibt's eben so eine Grenze, da wird's dann zur toxischen Positivität und geht auch an der Sache vorbei. Also wir brauchen zum Beispiel geflüchteten Menschen, die sich langweilen und die in einem ganz reglementierten Kontext sind, nicht erzählen, dass ihre Langeweile kreativ macht. Das ist gar nicht möglich in diesem Kontext.
Da kommen wir dann schon zu den soziologischen Perspektiven, die Sie als Soziologe natürlich einnehmen oder verfolgen. Langeweile, schreiben Sie, ist Folge universeller gesellschaftlicher Strukturen. So erzeuge zum Beispiel soziale Ungleichheit Langeweile. Was heißt das genau?
Also damit ist gemeint, dass Langeweile immer auch eine Frage ist von Privilegien wie Macht oder Geld oder Freiheit. Und beispielsweise ist es für arme Menschen viel, viel schwieriger, einer bestimmten für sie befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu können. Ne? Einfach weil ganz, ganz viel in der kapitalistischen Gesellschaft auch Geld kostet. Freizeitaktivitäten kosten Geld, gesellschaftliche Teilhabe bedeutet auch, dass wir irgendwo hinfahren müssen. Es ist nicht so einfach, einen langweiligen Job zu wechseln, wenn man sehr stark auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen ist und so weiter. Und da zeigt sich einfach, dass es hilft, über diese Ressourcen zu verfügen, um sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und dann kommt es auch nicht so schnell zu Langeweile.
Ich habe ja bei der Lektüre oft an das Buch von David Graeber über Bullshit-Jobs nachgedacht. Da ging es aber um recht privilegierte Stellen, bei denen man nichts zu tun hat, sich also auch permanent langweilt und irgendwie vortäuschen muss, etwas zu tun und mit diesem Bore-out, dem Gegenteil des Burnout, umzugehen. Chronische Langeweile ist also nicht unbedingt ein Klassenphänomen, oder?
Ja, also das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass da mein Buch auch an bestimmten Stellen sehr ambivalente Phänomene auch zeigt. Also einerseits möchte ich zeigen, Langeweile hat was zu tun mit Privilegien und wenn man die nicht hat, dann kommt es schneller zu Langeweile. Andererseits möchte ich gar nicht sagen, dass Langeweile ein Phänomen nur der unteren Klassen wäre zum Beispiel. Und ich finde aber, wenn man das dreht, dann sieht man auch nochmal, Langeweile ist auch in den oberen Klassen ein Klassenphänomen. Also so wie das Patriarchat eben nicht nur schädlich ist für Frauen, sondern auch für Männer, kann Klassendenken eben auch ein Gefängnis sein, nicht nur für die unteren Klassen, sondern auch für die oberen. Ich versuche das in meinem Buch aufzugreifen an diesem Beispiel des Rechtsanwalts, der eben auch nicht einfach nur aufgrund seiner Fähigkeiten und Interessen Jura studiert hat und dann in diesem Job arbeitet, in dem er sich langweilt, sondern eben auch aufgrund seiner sozialen Herkunft.
Weil das erwartet wurde von ihm.
Weil es erwartet wurde und weil er sich dann nicht traut, in dieser Rechtsanwaltsdynastie, aus der er kommt, das einfach hinzuschmeißen und was anderes zu machen und damit auch Status aufgeben würde und da in gewisser Hinsicht auch in einem ähnlichen Zwiespalt ist wie Menschen in anderen Klassen, Nichtsdestotrotz macht es natürlich einen Unterschied, ob ich prinzipiell genügend Geld habe, mir das leisten zu können, mich umzuorientieren und so weiter. Das ist dann schon irgendwie nochmal einen Punkt leichter. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es gerade in den höheren Etagen noch schwieriger ist, Langeweile überhaupt zuzugeben. Also dass das noch konträrer ist zur Leistungsideologie.
Ein weiterer politischer Aspekt, den Sie anbringen: gelangweilte Menschen neigen eher dazu, extreme Parteien zu wählen. Zitat: Politikverdrossenheit beruht nicht nur auf Unzufriedenheit, sondern auch auf Langeweile. Gelangweilt sein also hier synonym zu abgehängt, frustriert?
Ja, also es ist ein bisschen wie Langeweile macht kreativ. Also es ist jetzt nicht die Langeweile an sich, die dazu führt, dass Menschen extreme Parteien wählen. Es gibt aber statistisch diesen Zusammenhang, der in einer Studie belegt wurde. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, sich Langeweile da nochmal als Ausdruck eben anzugucken von diesem Gefühl, abgehängt zu sein und das wirklich ernst zu nehmen, ne? Dass das eben auch viel mit Frustration und so einhergeht und dass man sich das dann so erklären kann.
Auch Kranke werden zu Langeweile verdammt, schreiben Sie, weil von ihnen erwartet wird, dass sie einfach zu Hause bleiben und nichts tun. Brauchen wir da auch eine andere Perspektive?
Also ich denke, dass eine ist das Thema Barrierefreiheit für chronisch kranke Menschen, aber auch für Menschen mit Behinderung. Also, dass wir einfach allen Menschen die Möglichkeit geben, teilzunehmen an der Gesellschaft. Das andere ist, dass ich denke, dass es wichtig ist, kranke Menschen eben nicht nur auf diese Krankenrolle zu reduzieren und zu denken, das ist alles, was da ist, sondern eben da auch zu sehen, dass Erholung sehr unterschiedliche Sachen bedeuten kann und dass das eben nicht nur bedeutet, den ganzen Tag nichts zu machen, sondern dass das vielleicht auch bedeutet, im gewissen Ausmaß Tätigkeiten, die einem Freude bereiten, die man sinnvoll findet, immer noch weiter nachzugehen. Und da sind wir, finde ich, häufig in so einer Situation, entweder so ganz oder gar nicht. Also entweder man ist voll leistungsfähig und darf mitmachen oder irgendwie man ist es nicht und es ist nicht so möglich. Also es ist schwierig, irgendwie einen Job zu finden für 12 Stunden die Woche. Es muss aber auch gar keine Arbeit sein. Es geht nicht nur um das Thema Arbeit, aber da irgendwie das nochmal ein bisschen differenzierter sich anzugucken.
Langeweile ist nicht unbedingt Nichtstun, so viel wird bei der Lektüre klar. Aber das Nichtstun brauche eine Aufwertung in unserem Denken. Es passt natürlich eigentlich gar nicht zu unserem Leistungsdenken, aber Sie zitieren hier einen sehr schönen Satz, wie ich finde. Produktives Tätigsein bezeichnet den Zustand innerer Aktivität. Was braucht es also, um Muße und wirklicher Freizeit einen Platz in unserem Leben einzuräumen?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich da klar zu machen, dass erfüllte Zeit nicht das gleiche ist wie gefüllte Zeit. Also dass die Antwort auf Langeweile auch nicht immer ist, mehr zu tun. Manchmal ist es auch weniger zu tun. Und dann darüber hinaus eben, naja, dass es eher um selbstbestimmte Zeit geht und dass die frei sein sollte von diesen Verwertungslogiken. Also häufig versuchen wir ja eben in unserer Freizeit das auch noch möglichst gut zu nutzen. Und dann sind wir schnell wieder im Hamsterrad oder im Stress und nicht so sehr in der Muße oder finden schwerer in die Entspannung.
Vielen Dank. Silke Ohlmeier war das, Autorin des Buches Langeweile ist politisch, was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Im Leikam Verlag erschienen, 187 Seiten, 23 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die wehrhafte Demokratie, das ist in diesem Jahr das Thema unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik. Und wir stellen Ihnen bei Andruck in lockerer Folge passende Bücher vor. Nun geht es um die wehrhafte Klimademokratie. Die fordert der Journalist Jonas Scheible in seinem Buch Demokratie im Feuer. Denn Klima und Demokratie schützen, das gelinge nur in einem. Er warnt vor einem Misanthropozän, einem menschenfeindlichen Zeitalter, das auf das Anthropozän folgen könnte, und stellt seine Ideen vor, wie man eine auf den Klimaschutz ausgerichtete Gesellschaft gestalten könnte. Christina Janssen ist unsere Rezensentin.
Wenn man sich aus diesem Buch nur einen Satz merkt, ist schon viel gewonnen. Der Satz lautet:
Mit Molekülen und Energiebilanzen kann man nicht verhandeln.
Was Jonas Scheible damit meint: Die Veränderungen in unserer Umwelt folgen den Gesetzen der Physik. Man kann einem CO2-Molekül schlecht ausreden, Wärmestrahlung zu reflektieren, nur weil das vielleicht politisch bequemer wäre.
Das Physikalische ist politisch geworden. Nicht große Männer machen Geschichte, sondern kleine Moleküle.
Es ist einer der zentralen Aspekte, auf die Scheible in seinem Buch zu Demokratie und Klimawandel hinweist. Und daraus ergibt sich eigentlich alles Weitere. Die Erkenntnis, dass die Umweltzerstörung nicht linear fortschreitet, sondern in vielen Bereichen sprunghaft oder unberechenbar. Die Tatsache, dass der Faktor Zeit in der Klimapolitik alles ist. Denn schon jetzt ist klar, dass die Erderwärmung viele Regionen unbewohnbar machen, Migrationsströme in Bewegung setzen und massive politische Konflikte befeuern wird. Was Scheible umtreibt, ist die Sorge, die freiheitlich-liberalen Demokratien könnten an diesen Herausforderungen zerbrechen.
Die Transformation, die die Klimakrise nötig macht, bedeutet auch eine grundlegende Umwälzung aller Lebensverhältnisse. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass radikale Parteien diese Transformation für alles verantwortlich machen werden, was schlecht läuft in den kommenden Jahren. Alle Wohlstandsverluste, alle Wirtschaftskrisen, alle Preissprünge, selbst wenn die Klimakrise selbst sie erzeugt. Das Potenzial für einen nationalistischen, autoritären Backlash ist groß.
Der Klimaschutz sei Teil eines Kulturkampfes geworden. Das Lastenrad zum Symbol der urbanen Hochnäsigkeit. Die Currywurst zum Kraftriegel der Arbeiterklasse. Auch von links sieht Scheible demokratische Freiheiten bedroht. Die Debatte über eine Ökodiktatur werde bislang zwar nur von einer kleinen Minderheit geführt, sei aber in der Welt. Die oft zermürbende Langsamkeit demokratischer Prozesse mache die Menschen anfällig für den Sirenengesang des Autoritären, stellt Scheible fest. Vor diesem Hintergrund stellt der Autor drei, wie er schreibt, sehr einfache Fragen ins Zentrum seines Buches.
Was bedeutet Demokratie eigentlich in Zeiten der Klimakrise? Lässt sie sich unter diesen Umständen überhaupt noch bewahren? Und wenn ja, wie?
Da die Antworten alles andere als einfach sind, braucht der Autor dafür immerhin knapp 300 Seiten. Und autoritäre Systeme gehören für ihn nicht zu den Antworten. Als Beispiel führt Scheible China an. Die rationalste Hochtechnologiediktatur der Welt schadet dem Klimaschutz mehr, als sie nutze. Er plädiert für eine wehrhafte Klimademokratie. Wind, Wasser, Solarenergie, die technischen Lösungen seien längst vorhanden. Es grenze an Sabotage, stattdessen auf künftige Innovationen zu verweisen. Jetzt brauche es eine Art Notstandsgesetzgebung zum Klimaschutz, schreibt Scheible, wissend, dass dieses Wording ungute Erinnerungen weckt.
In einer wehrhaften Klimademokratie kann sich auch weiterhin jeder entscheiden, wie er oder sie leben will. Es gibt keine vorgegebenen Speisepläne oder Essensmarken. Das Angebot an klimaschädlichen und damit freiheitsverzehrenden Produkten wird verschwinden. Dafür wird es eine andere Auswahl geben und ohnehin immer noch reichlich Auswahl. Wenn Freiheit zu einem knappen Gut wird, muss man zusehen, wie man sie verteilt.
Vermeintliche Zumutungen und freiwillige Einschränkungen schlägt Scheible also vor, um langfristig Freiheiten zu erhalten.
Dann ist es nicht autoritär, Inlandsflüge zu verbieten, wenn man keine andere Lösung findet, oder zumindest Privatflüge oder auch Gasheizungen oder die Erschließung neuer Ölfelder. Es ist nicht autoritär, Zugang zu bestimmten Ressourcen zu beschränken, vielleicht zu kontingentieren. Es ist nicht autoritär, dafür zu sorgen, dass neue Windräder, Stromtrassen und Bahngleise nicht erst genehmigt und gebaut sind, wenn es zu spät ist.
Wie aber bringt man Regierungen dazu, schnell zu handeln, statt auf lähmende Kompromisse zu setzen? Und alle, die das Problem erfolgreich verdrängen, dazu, lieber heute auf Fleisch- und Flugreisen zu verzichten, statt in Zukunft auf eine stabile Wasser- oder Lebensmittelversorgung? Es gehe nur mit Druck von unten, mit strukturellen Neuerungen und ganz viel Trial and Error, glaubt Scheible. Seine Ideen? Das Wahlrecht für Jüngere, um die Zukunft ins System zu holen, wie er es formuliert. Bürgerräte gründen, Expertengremien und Thinktanks stärken, Klimaschutz im Grundgesetz verankern, Wächterbehörden mit Klagemöglichkeiten ausstatten oder auch so etwas wie einen nationalen Klimadienst einführen.
Denkbar wäre, dass jeder und jede ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger damit zubringt, sich über die Klimakrise zu bilden und Aufgaben wahrzunehmen, um ihre Folgen zu mildern oder an unserer Anpassung zu arbeiten.
Scheibles Ansatz ist radikal rational. Sein Buch ist nicht eines von vielen zum Thema. Es ist ein mitreißender Appell. Schlanke Rhetorik, kompakte Informationen, eindrückliche Beispiele. Scheible gelingt das Kunststück, die Dringlichkeit des Themas glaubwürdig zu erklären, ohne in Alarmismus zu verfallen. Wir müssen beschleunigen, als wäre der Teufel hinter uns her, lautet einer seiner erfrischend lakonischen Sätze. Denn das ist er.
Stellt Christina Janssen fest. Und hier die Daten zum Buch von Jonas Scheible, Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Bei der DVA erschienen, 304 Seiten stark, Preis 22 Euro. David Wengrow ist ein britischer Archäologe. Zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Anthropologen David Graeber hat er vor ein paar Jahren ein viel diskutiertes Buch veröffentlicht. Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit, lautet der Titel. Darin ging es um die Vielfalt menschlicher Geschichte und Geschichtsschreibung, um verschiedene soziale Strukturen und deren Entwicklung. Die Autoren forderten auch dazu auf, den Begriff der Zivilisation neu zu denken. Wengrow hat sich diesem Thema schon in einem anderen Buch gewidmet, das 2010 im Original und nun auch auf Deutsch erschienen ist. Was ist Zivilisation? Die Zukunft des Westens und der alte Orient. Wengrow will dem Westen die frühen Zivilisationen des alten Orients näher bringen und zeigen, dass sie regen Austausch miteinander pflegten. Martin Hubert mit den Einzelheiten.
Kann ein 13 Jahre altes Buch noch aktuell sein? Wohl um diese Frage gleich abzuräumen, hat David Wengrow zur deutschen Ausgabe ein Vorwort geschrieben. Es verweist auf die aktuelle Gewalt und Zerstörung in Regionen des Nahen Ostens, die als Wiege der Zivilisation gelten. Im ehemaligen Mesopotamien, das den heutigen Irak und Teile des Iran und Syriens umfasst, und im ägyptischen Niltal. Wengrow gibt dem Westen daran eine Mitschuld, weil er sich um seine eigenen Sicherheit willen von dieser Region isoliert habe. Ziel des Buches sei es, dieser Abschottung entgegenzutreten und dem Leser die Zivilisation des alten Orients nahezubringen. Im Buch wendet sich Wengrow gegen Theoretiker wie Samuel Huntington, die vom Zusammenstoß der Zivilisationen sprechen, sie also als voneinander getrennte Phänomene betrachten. Sein Gegenkonzept?
Vielmehr bezieht sich der Begriff auf die Fähigkeit von Gesellschaften, eine moralische Gemeinschaft zu bilden, ein ausgedehntes Feld des Austauschs und der Interaktion, trotz Unterschieden in der ethnischen Zuordnung, der Sprache, der Glaubenssysteme oder der territorialen Zugehörigkeit.
Eine anspruchsvolle, aber zweideutige Definition. Weil Wengrow den Begriff moralische Gemeinschaft verwendet, suggeriert er zunächst ein utopisch anmutendes Konzept. Nämlich die Hoffnung, dass zivilisierte Gesellschaften wirklich gemeinsame ethische Werte ausbilden. Doch dann spricht er nur noch von einem Feld des Austauschs und der Interaktion. Als ob es genüge, wenn Gesellschaften überhaupt untereinander interagieren, ohne eine übergreifende moralische Kultur zu erschaffen. Solche Ambivalenzen findet man im Buch noch häufiger. Bei der Interaktion zwischen Mesopotamien und Ägypten spricht Wengrow sogar von einem Paradoxon.
Die Gesellschaften Ägyptens und Mesopotamiens brachten durch den Kontakt mit ihren Göttern ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck, ihre ausgeprägte Bindung an Land, Ort, Herkunft und Platz. Aber die irdischen Körper der ägyptischen und mesopotamischen Götter wurden auf ähnliche Weise rituell hergestellt, genährt und versorgt, indem ähnliche Materialien verwendet wurden, die in beiden Gebieten nicht vor Ort zu finden waren.
Es ging zwischen Mesopotamien und Ägypten also sowohl darum, eigene Identitäten herzustellen, als auch um Vermischung. Und es war nicht primär die Kultur, die Gemeinsamkeiten herstellte, sondern die materielle Sphäre des Handels. Für die Götterbilder Mesopotamiens und Ägyptens wurden Lapislazuli sowie andere Minerale und Metalle aus unterschiedlichen Regionen herbeigeschafft, ein Nährboden für Reichtum, Stadtentwicklung und anderen zivilisatorischen Fortschritt.
Die Lapislazuli-Routen der Bronzezeit waren mehr als nur Transportwege für materielle Ressourcen. Sie waren auch die Kanäle, auf denen sich Bedeutungen und Werte zwischen unterschiedlichen Gruppen verbreiteten. Als größte Verbraucher von Metallen und Mineralien in der Region spielten die Stadtstaaten Tiefland Mesopotamiens eine dominierende Rolle in diesem Übertragungsprozess.
Es ist hochinteressant, wenn Wengro im Hauptkapitel des Buches beschreibt, was sich zwischen 9000 und 1000 vor Christus im gesamten heutigen Nahen Osten abspielte. Es wurden landwirtschaftliche Anbautechniken verbreitet, Warensiegel, Schriftzeichen, Buchhaltungstechniken, Friedhofs- und Baustile, Geschmäcker und Ernährungsgewohnheiten. Allerdings gibt Wengro nur wenig Belege für den Austausch höherer politischer oder moralischer Werte. Und auch bei der materiellen Kultur beschwört er die Gemeinsamkeiten am Ende des Buches eher, als dass er sie auf einen Nenner bringt.
Die spezifische Art und Weise, Felder zu bestellen, Brot zu backen, Bier zu brauen, Waren zu kennzeichnen, Lehmziegel zu formen und zu verlegen und die Götter zu ernähren, ist ein indirektes Spiegelbild des jeweils anderen, das einerseits durch grundlegende Ähnlichkeiten und andererseits durch subtile Unterschiede in der Ausführung gekennzeichnet ist.
Insofern sprengt Wengro zwar für die frühen Zivilisationen das Bild statischer und voneinander isolierter Einheiten. Sie waren dynamisch und es gab Austausch. Doch sein Buch macht ebenfalls deutlich, wie die Religion schon damals genutzt wurde, um Machtansprüche und Statusunterschiede zu verfestigen. Wengros Buch ist daher ein ernstzunehmender Appell für mehr Offenheit zwischen den Zivilisationen. Wie sein später mit David Graeber verfasstes Werk weist es aber eine grundsätzliche Ambivalenz auf. Es will ein hoffnungsvolleres Bild der Geschichte entwerfen, zeigt aber zugleich, wie stark ökonomische Interessen, territoriale Identitätsbildung und Ungleichheit die frühe und die moderne Zivilisation verbinden.
Meint Martin Hubert über David Wengros Buch »Was ist Zivilisation? Die Zukunft des Westens und der Alte Orient«, übersetzt von Susanne Held im Klett-Cotta Verlag erschienen, 236 Seiten, 25 Euro. Andruck macht am Ostermontag Pause. Sie hören uns wieder am 17. April. Unsere Rezensionen finden Sie in unserer DLF Audiotheks-App. Wenn Sie in der Themenliste das Stichwort Bücher wählen, finden Sie dort auch die Beiträge unserer Sendungen Büchermarkt und Lesart. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke Ihnen wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.